Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mittlerweile 5 Toten und 200 Verletzten ist gerade mal einen Tag her. Wir erfahren fast jede Stunde mehr über die Tat und den Tatverdächtigen. Und doch sind viele Fragen noch unbeantwortet. Warum schafft es einer, mit dem Auto mehrere hundert Meter über einen Weihnachtsmarkt zu fahren? Und was war das Motiv? Am Abend kamen die Magdeburger zusammen, um die Toten zu betrauern und für die Überlebenden zu beten. Jens Hölzig.
Auch jetzt noch wird vor Magdeburgs Johanneskirche der Blumenberg höher und höher. Das Gotteshaus ist nur wenige Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt, dem Ort der Bluttat der vergangenen Nacht. Im noch größeren Magdeburger Dom trauert die Stadt bei einem ökumenischen Gottesdienst um die bislang 5 bestätigten Toten, betet für die Hinterbliebenen und für die 200 teils Schwerstverletzten. Sie dankt aber auch den vielen, vielen Helfern der vergangenen Stunden. Möge die Zahl der Toten nicht noch größer werden.
Ihr seid hier, weil ihr Mitgefühl habt. Mitgefühl für die Ermordeten, Mitgefühl für die Ermordeten und Verletzten.
Rund um den Ort des Grauens werden den ganzen Tag über Blumen abgelegt, Kerzen angezündet und es wird getrauert, inmitten der Spuren, die die Katastrophe hinterlassen hat. Magdeburg, eine Stadt zwischen Schockstarre, Ohnmacht und Verzweiflung, aber auch dem Mut, sich der Tragödie zu stellen.
Zuerst war ich einfach nur wütend. Und das ändert sich, indem ich Musik mache.
Das lässt sich noch nicht realisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Beweggründe sind nicht nachvollziehbar, wirklich nicht.
Es ist so unvorstellbar, Wie jemand anderen Menschen sowas antun kann.
Man denkt immer, sowas passiert hier nicht, aber es passiert. Und irgendwo wollten wir hin mit unserer Trauer, darum sind wir hier.
Ich hoffe, dass wir auch alle miteinander anders umgehen. Besser umgehen.
Bewegt ist auch der Bundeskanzler, als er mit Sachsen-Anhalts Regierungschef am Ort der Tragödie den vielen Helfern dankt, deren schneller, professioneller Einsatz eine noch größere Zahl an Toten verhindert haben dürfte.
Und für mich war das ein berührendes Gespräch mit den Helferinnen und Helfern, die hier im Einsatz waren. Und ich weiß, das wird auch die nicht verlassen.
Sicherheit, auch darüber müssen wir zukünftig noch deutlicher reden. Aber das ist heute nicht der Tag, das zu tun, sondern heute trauern wir.
Aber mögliche Lücken im Sicherheitskonzept sind natürlich auch Thema der ersten Pressekonferenz zum Ermittlungsstand, auch wenn es in der freilich zuallererst um den Täter, sein Motiv und den Tathergang geht.
Jetzt könnte ich zurückfragen, worin sehen Sie den Unterschied zwischen einem Anschlag und einer Amokfahrt?
Magdeburg trauert, aber gleichzeitig versuchen laut Polizei 1000 unter anderem rechtsextreme Demonstranten, den Anschlag für sich zu missbrauchen. Der Stadt und der ganzen Republik stehen alles andere als besinnliche Tage bevor.
Was wir bislang über den Tatverdächtigen wissen, passt nicht in die vermeintlich üblichen Muster. Ein 50-jähriger Arzt, ursprünglich aus Saudi-Arabien, seit vielen Jahren in Deutschland, ergab sich als Islamhasser, als Verschwörungstheoretiker, besonders in den sozialen Medien. Jemand, der vor einer Islamisierung Deutschlands warnt und zugleich mutmaßlich eine Tat begeht, die an den islamistisch geprägten Anschlag auf dem Breitscheidplatz vor 8 Jahren erinnert. Wie passt das zusammen? Nadine Bader.
Gestern Abend in Magdeburg. Dieses Video soll die Festnahme zeigen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen Arzt, der aus Saudi-Arabien stammt, 2006 nach Deutschland kam und 2016 Asyl bekam. Er soll sich in der saudi-arabischen Exil-Community engagiert und vom Islam losgesagt haben. Immer wieder war er im Netz mit Islamhass und mit Drohungen aufgefallen. Online kritisierte er zunehmend immer wieder deutsche Behörden und die deutsche Asylpolitik. Schrieb etwa, wegen der Islamisierung Europas verdient Merkel den Tod.
Das muss sehr sauber aufgearbeitet werden, weil die Online-Radikalisierung spielt bei Terrortaten immer häufiger eine relevante Rolle.
Der Tatverdächtige geriet auch immer wieder in den Blick der Sicherheitsbehörden. Es gab mehrere Ermittlungen gegen ihn.
Es ist auch von unserer Seite versucht worden, eine Gefährderansprache durchzuführen.
Zu einer Einstufung als Gefährder kam es aber nicht. Allerdings soll es auch aus dem Ausland Warnungen an die deutschen Sicherheitsbehörden gegeben haben.
dass sie von einem ausländischen Dienst einen Hinweis auf ihn und eine eventuelle Anschlagsgefahr oder Bedrohung bekommen haben. Und genau das muss jetzt aufgeklärt und abgearbeitet werden. Ist hier etwas versäumt worden? Gab es hier Informationen, die die richtigen Stellen nicht erreicht haben?
Der Tatverdächtige war als Facharzt in einer Psychiatrie tätig und hatte in dieser Klinik in Bernburg gearbeitet. Zuletzt sei er krankgeschrieben gewesen. Einen Tag nach dem Anschlag sind viele Fragen offen.
Nach gegenwärtigem Stand sieht es so aus, dass Hintergrund der Tat, wie soll ich das jetzt formulieren, Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen in Deutschland gewesen sein könnte. Aber was da jetzt tiefer hinter sitzt, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Gleichzeitig scheint der Tatverdächtige ein Sympathisant der AfD zu sein. Nach dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem ein Polizist ums Leben kam, soll er einen Tweet von Alice Weidel repostet haben. Mit dem Kommentar: Die Linken sind verrückt. Wir brauchen AfD. Unseren Informationen zufolge war der Mann aber kein AfD-Mitglied.
Ob er jetzt der AfD nahe gestanden hat oder nicht, auch da würde ich heute Abend nicht irgendetwas Pauschales draus abzuleiten versuchen. Er hat auch sich sehr Merkel-kritisch geäußert. All das sind Fragmente einer entsetzlichen Tat.
Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz heute Abend in Berlin. Hier hatte es vor 8 Jahren einen ähnlichen Anschlag gegeben. Und doch scheint dieses Mal in Magdeburg alles anders gewesen zu sein.
Wir sprechen mit Hans-Jakob Schindler, Terrorismus- und Extremismus-Experte, der auch schon den UN-Sicherheitsrat beraten hat. Guten Abend, Herr Schindler.
Guten Abend.
Viele dachten gestern Abend zuerst, wieder ein islamistischer Anschlag. Ging es Ihnen auch so?
Ja, das muss ich zugeben, das ging mir auch so. Das Anschlagsszenario ist sehr klassisch IS. Ich erinnere ja nur an den Breitscheidplatz, dessen Jahrestag wir gestern begangen haben. Das war ein IS-Anschlag. Andere Anschläge des IS mit Fahrzeugen in anderen Ländern liefen ebenso ab. Als dann klar war, der Täter kommt auch noch aus der Region, war ich mir schon relativ sicher, obwohl wir natürlich noch keine Details hatten, dass es durchaus sehr möglich ist, dass ein islamistischer Anschlag ist. Das hat sich natürlich in der Nacht gedreht.
Nun ist einiges mittlerweile über den mutmaßlichen Täter bekannt. Wie ordnen Sie all das ein?
Also es ist schon ein sehr bizarrer Fall, weil der Täter so zwischen alle bisherigen Kategorien fällt, alle höchstens noch unter Delegitimierer zu verorten ist, also Verschwörungstheoretiker ist. Aber es ist auch klar, dass der Täter oder diese Tat und der Täter jetzt nochmal zeigen, dass jede ideologische Haltung, persönlich oder in einer Großideologie angelegt, wenn sie sich zu sehr radikalisiert, durchaus Gefahr läuft, auch zur Gewalt zu führen. Und leider ist es so, dass in den sozialen Medien die technischen Setups dieser Plattformen, die Algorithmen, eine Radikalisierung immer wieder erneut unterstützen, indem sie Material und Content aufspielen, die genau zur Meinung des Users passen und ihn noch weiter radikalisieren. Und die sozialen Medien in den letzten Jahren eher schlechter als besser geworden sind in der Verhinderung solcher Radikalisierungsprozesse. Also, einige der Plattformen haben die Hälfte bis ihre ganze Content-Moderatoren in den letzten 6 Monaten entlassen. Wir gehen in die falsche Richtung hier.
Der mutmaßliche Täter hat sich ja auch sehr präsent gezeigt als extremer Islamkritiker, besonders in den sozialen Medien, Sie haben es gerade betont. Zudem gab es ja Gerichtsverfahren gegen ihn in Rostock und Berlin wegen Gewaltandrohungen. Hätten die Behörden ihn enger beobachten müssen?
Er war ja schon zwar nicht möglicherweise im Fokus der Behörden, aber die Behörden haben sich schon auch relativ regelmäßig mit ihm beschäftigt, inklusive einer Gefahrenanalyse 2023, bei denen sie zu dem Schluss gekommen sind, dass er zu diesem Zeitpunkt, 2023, noch nicht so gewaltaffin war, dass sofort davon auszugehen ist, dass er einen Anschlag verübt. Das hat sich offensichtlich ja natürlich verändert seither. Aber es ist schon klar, wir haben im Netz unglaublich viele Personen, die Gewaltfantasien äußern, die ganz seltsame, zum Teil gefährliche Ideen vertreten. Es ist schlicht und ergreifend den Behörden, wenn wir nur auf die Behörden gucken, nicht möglich, jede einzelne dieser Personen gleichmäßig und gleich gut und intensiv zu überwachen. Was es hier wirklich bräuchte, ist nicht nur eine Erweiterung der Online-Befugnisse der Behörden, sondern eben auch eine Verpflichtung für die Plattformen. Erstens, Verantwortung für die Content auf ihrer Plattform zu rechtlich zu übernehmen und zweitens proaktiv, und zwar ohne Aufforderung, proaktiv mit den Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, damit solche Fälle mit höherer Wahrscheinlichkeit besser erkannt werden, wie es in diesem Fall wohl der Fall war.
Bis dahin scheint es im Moment ein weiter Weg. Sie haben den Vorwurf geäußert, Herr Schindler, dieser Anschlag hätte nicht möglich sein dürfen mit Blick aufs Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes in Magdeburg. Bleiben Sie weiterhin dabei?
Also, es ist klar, dass im Jahre 2024, nachdem jetzt seit Jahren bekannt ist, dass Fahrzeuge und Menschenansammlungen eine sehr gefährliche Kombination sind, einfach schwer zu erklären, wieso es einem Fahrzeug gelungen ist, auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland zu gelangen. Es gibt natürlich immer Gründe, auch Fluchtwege offen zu halten. Aber offen heißt ja nicht befahrbar für jeden, sondern ausschließlich befahrbar für Rettungsfahrzeuge. Also da muss man schon nochmal überlegen. Das war ein vielschichtiges Sicherheitskonzept. Das ist jetzt auch schon relativ klar. Es gab sehr viele Beamte in Uniform und in Zivil auf dem Weihnachtsmarkt. Es gab Kameras um den Weihnachtsmarkt. Es gab durchaus sehr solide Absperrungen um den Weihnachtsmarkt herum, um zu verhindern, dass Fahrzeuge einfahren. Und trotzdem bestand hier eine Lücke, die der Täter, der wohl aus der Region stammt, gekannt hat und ausgenutzt hat. Deshalb sollte man doch noch mal darüber diskutieren, ob es nicht doch unter Umständen Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber ein einzelnes Element ist selten das einzige Element, das den Anschlag verhindert hätte. Hätten die Sicherheitsbehörden ihn 2024 nochmal überprüft, wäre es möglicherweise gewesen, dass es verhindert werden könnte. Wäre die Zufahrtsstraße in irgendeiner Art und Weise blockiert gewesen, wäre es möglich gewesen, dann hätte er vielleicht aber auch ein Messer nehmen können, um einen Anschlag zu führen. Also es sind immer mehrere Elemente, die hier schief gehen müssen, damit so ein horrender Anschlag dann auch letztendlich möglich wird.
Hans-Jakob Schindler, Terrorismus- und Extremismus-Experte, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und dann kommen wir jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
In den USA ist ein Stillstand der Regierungsgeschäfte, der sogenannte Shutdown, in letzter Minute abgewendet worden. Nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete auch der Senat einen Übergangshaushalt bis Mitte März. Anschließend unterzeichnete Präsident Biden das Gesetz. Den ursprünglich zwischen Republikanern und Demokraten ausgehandelten Etat hatten der designierte Präsident Trump und sein Berater Musk zu Fall gebracht. Ihre Forderung nach einer Aufhebung der Schuldenobergrenze wurde im neuen Beschluss allerdings nicht berücksichtigt. Bei einem mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Großstadt Kasan wurden mehrere Wohnhäuser getroffen. Infolge des Angriffs kam es zu Bränden. Verletzt wurde, nach Angaben örtlicher Behörden, niemand. Kasan liegt rund 800 Kilometer östlich von Moskau. Aus Sicherheitsgründen wurden der Flughafen vorübergehend geschlossen und alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Russland meldet hingegen die Einnahme eines weiteren Dorfes in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. In der israelischen Stadt Tel Aviv ist erneut eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen eingeschlagen. Dabei wurden 16 Menschen verletzt. Bewohner mehrerer Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Die israelische Armee bestätigte, dass es nicht gelungen sei, das Geschoss abzufangen. Es war der zweite Angriff der Houthis auf Israel binnen zweier Tage. Die vom Iran unterstützte Miliz im Jemen will nach eigenen Angaben die Hamas im Gazastreifen unterstützen. In Frankreich sind 4 Jahre nach der Ermordung des Lehrers Paty 8 Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie müssen zwischen 1 und 16 Jahren ins Gefängnis. Unter ihnen sind Freunde des Täters sowie Beteiligte an einer Hasskampagne gegen den Lehrer. Paty hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen thematisiert. Er wurde im Oktober 2020 enthauptet, der Täter später von der Polizei erschossen.
Wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Letzter Samstag in diesem Jahr, Eintracht Frankfurt überwintert, wie es so nett heißt, in der Tabelle auf Platz 3. Und Julia, die Hessen sind ja trotzdem nicht zufrieden.
Nein, überhaupt nicht. 5 Spiele ohne Sieg, was ist da in Frankfurt los? Heute im Rhein-Main-Derby gegen Mainz kassierte die Eintracht eine 1:3-Niederlage. Und besonders ärgerlich ein ungewöhnliches Eigentor, verursacht durch den Torwart selbst. Dabei will Santosch doch glänzen und zeigen, dass auf ihn Verlass ist, wenn die Nummer 1 ausfällt. Kevin Trapp hat nämlich eine starke Erkältung erwischt. Ja, und Santosch einen schwachen Nachmittag. Mainz dagegen geht beschwingt in die Winterpause als Favoritenschreck. Vor einer Woche die Bayern besiegt und heute Frankfurt.
Es ist ein Überraschungserfolg für Mainz, während Frankfurt die verrückte Niederlage kaum begreifen kann.
Ich glaube, so ein Spiel habe ich noch nie erlebt, persönlich auf dem Platz, und werde es auch in die Richtung hoffentlich nie mehr erleben.
Der Spielverlauf ist unglaublich kurios. Frankfurt am Anfang überragend, schenkt sich das 0:1 aber selbst ein. Kauer Santosch für den kranken Trapp im Tor. Ein mehr als unglückliches Eigentor des Keepers nach einer Viertelstunde. Mainz schwächt sich danach selbst mit der berechtigten roten Karte für Amiri. Nur besser wird's für Frankfurt in Überzahl nicht. Paul Nebels Schuss aus der Distanz noch abgefälscht. 2:0 lautet die Mainzer Pausenführung. Kauer Santosch erwischt einen mehr als gebrauchten Tag. Den Fehlpass nutzt schließlich erneut Paul Nebel zum 0:3 nach einer knappen Stunde. Nebel, der ganz in der Nähe von Frankfurt zu Hause ist.
Der ein oder andere in der Familie ist schon ein Eintracht-Fan. Ja, deswegen für mich ein besonderer Tag heute. Ja, mal gucken morgen beim Familiengeburtstag vom Cousin, wie ich da aufgenommen werde.
Frankfurt hat in diesem Spiel 30:8 Torschüsse und kommt nur zu einem einzigen Treffer von Christensen. Mainz gewinnt 3:1 beim Tabellendritten Frankfurt und ist jetzt selbst ein Top-Team.
Ja, von einem Top-Team ist Aufsteiger Kiel ziemlich weit entfernt. Auch wenn die Kieler heute viele überrascht haben, gegen Augsburg gelingt ihnen ein grandioser Sieg. Der zweite in der Bundesliga überhaupt. Das 5:1 mittendrin im Abstiegskampf für alle dort wie ein kleines Weihnachtswunder.
Der Tabellenvorletzte Holstein Kiel setzt gegen den FC Augsburg ein ganz großes Ausrufezeichen.
Stolz auf die Mannschaft bin ich. Ich glaube, wir lagen wieder früh 1:0 hinten, wie die Mannschaft dann zurückgekommen ist, machen dann auch schnell 1:1. Aber was sie dann abgerissen hat, ist, glaube ich, alle Ehren wert.
Aus Kieler Sicht geht es los wie schon in den letzten Wochen. Früher Rückschlag, Augsburg führt nach nur 5 Minuten. Doch heute ist alles eben anders. Kiel ist mutig und eiskalt. Nach 12 Minuten der Ausgleich. Noch in der ersten Halbzeit dreht der Aufsteiger dann so richtig auf. 3 Tore innerhalb von 7 Minuten. Stürmer Harris schnürt seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Erst per Kopf, dann aus der Distanz. Und weil heute eben alles klappt, trifft Maschino in der 39. Minute noch sehenswert per Freistoß. Augsburg kann nur zuschauen.
Es war ein katastrophaler Auftritt von uns und das müssen wir fett unterstreichen, also müssen wir mit Ausrufezeichen besetzen und alle eigentlich nochmal 200 Mal sich dieses Spiel anschauen, 90 Minuten lang.
Die Gäste kommen auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr zurück. Kiel beschenkt sich dagegen noch ein letztes Mal. In der Nachspielzeit der Schlusspunkt zum 5:1. Holstein Kiel feiert damit den höchsten Sieg in der noch jungen Bundesliga-Geschichte.
Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart, St. Pauli 0:1, Hoffenheim, Gladbach 1:2, Bremen schlägt Union Berlin 4:1, Leverkusen gewinnt gegen Freiburg 5:1, so wie gestern auch die Bayern gegen Leipzig. Morgen spielt dann noch Bochum gegen Heidenheim und Wolfsburg gegen Dortmund. Wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern gehen auf Platz 1 in die Winterpause vor Leverkusen und Frankfurt. Mainz verbessert sich auf Platz 5 und in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und ganz unten Bochum. Zum Biathlon. Es ist gar nicht so lange her, da dachte Franziska Preuß darüber nach, zurückzutreten. Ständig war sie krank und auch mental angeschlagen. Preuß nahm sich eine Pause und kämpfte sich zurück. Und jetzt? Ja, ist sie so stark wie noch nie.
Biathletin Franziska Preuß siegt in Frankreich, feiert den 3. Weltcuperfolg ihrer Karriere und ist glücklich. Als 2. in das Verfolgungsrennen gegangen, geht sie nach dem 1. Schießen in Führung. Und die Frau in Gelb gibt diese nicht mehr her. Mit leichtem Infekt gehandicapt unterwegs, muss sie sich heute läuferisch zurückhalten. Doch auch so dominiert Preuß die Konkurrenz, weil sie 19 von 20 Schüssen ins Ziel bringt. Die Siegerin des Verfolgungsrennens von Le Grand Bornand heißt Franziska Preuß. 2. wird die Französin Julia Simon. Vanessa Vogt rundet einen starken deutschen Auftritt ab. Sie landet auf Rang 3.
Auf die Piste beim Super-G in St. Moritz, da stand heute die Österreicherin Cornelia Hütter ganz oben, aber im Mittelpunkt, da stand sie, Lindsay Vonn, die Ausnahmesportlerin aus den USA. Vor fast 6 Jahren, da hatte sie ihre Karriere ja eigentlich beendet, aber jetzt ist sie zurück mit neuem Knie und neuer Motivation.
Auf diesen Moment haben Skifans weltweit hingefiebert.
Das sind schon Männer, wir fahren mit 43, 42, aber Frau weniger. Und das ist nur, weil niemand hat das probiert.
Die US-Amerikanerin probiert's nicht nur. Mit 40 Jahren und künstlichem Kniegelenk rast die Speed Queen von einst beim Super-G von St. Moritz auf Platz 14 und hat das Podest schon wieder im Blick.
Sicher auf der Podest zu standen ist der Hauptziel. Ich weiß nicht, wann ich kann das schaffen. Das dauert eh ein bisschen, aber hoffentlich nicht so lang.
Lindsay Vonn ist mit einem Lächeln zurück im Skizirkus.
Jetzt haben wir gerade so viel Schnee gesehen, Stefan. Welches Wetter erwartet uns denn am 4. Advent?
Ja, Jesse, es wird auf jeden Fall auch morgen die einen oder anderen Schneeflocken geben im Laufe des Tages, denn es wird tatsächlich zumindest vorübergehend mal ein bisschen winterlicher bei uns. Wenn wir uns den Strömungsfilm einmal anschauen, da sehen wir, dass wir hier ein Sturmtief über der Nordsee haben und hier sehen wir ganz, ganz viel Blau. Das ist der Strömungsfilm aus 5 Kilometern Höhe. Da kommt also mal ein richtiger Schwall sehr kalter Luft auf uns zu, der morgen sehr wechselhaftes Wetter bringen wird. Richtung Weihnachten allerdings gelangen wir schon an die Vorderseite eines neuen Hochs. Das heißt, das Wetter wird deutlich ruhiger. Die Farben ändern sich auch, aber nur in der Höhe. Da wird es nämlich dann deutlich milder. Weiter am Boden, da ist es dann relativ kalt. Heute Nacht, nein, gar nicht wahr. Wir haben natürlich erstmal noch die Karte, was den Schnee angeht, für Heiligabend vor uns. Ja, die meisten von uns, die werden tatsächlich eher grüne Weihnachten erleben, vor allen Dingen in den Mittelgebirgen, so etwa oberhalb von rund 600, 700, 800 Meter. Da dürfte Schnee eine relativ sichere Sache sein. So, jetzt aber gucken wir in die Nacht hinein. Und da haben wir es verbreitet mit Regen zu tun, der über Deutschland hinwegzieht. Von Nordwesten her lockert das Ganze auch mal vorübergehend auf, aber eben nur vorübergehend. Schon morgen Vormittag, morgen Mittag, da kommen Graupelgewitter auf uns zu, die sich landeinwärts ausbreiten. Die Schneefallgrenze sinkt dann zum Abend hin teilweise auf 300, 400 Meter. Die Temperaturen steigen in der kommenden Nacht teilweise noch an, liegen morgen früh bei 4 bis 9 Grad und sinken am Nachmittag dann wiederum etwas ab, liegen dann bei etwa 3 bis 6 Grad. Windig wird es auch noch dazu, morgen im Südwesten, am Montag im Nordwesten. Es geht schaurig weiter. Ab Dienstag dann eben ruhiges Hochdruckwetter.
Vielen Dank, Stefan. Einen schönen 4. Advent wünschen wir dir und Ihnen zu Hause natürlich auch. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im ersten Volk jetzt das Wort zum Sonntag, zum Umgang mit dem Entsetzen und Leid nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Und alle Entwicklungen zu dem Attentat gibt es auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App.
Morgen ab 9.50 Uhr dann wieder ganz viel Wintersport hier im Ersten.
Und morgen Abend begrüßt Sie dann hier Ingo Zamperoni. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Schönen Abend.